Es hat den Anschein, als wärest du zurückgesetzt. Aber sieh, will ich das in dich gestellte Ziel erreichen, bedarf es einer Führung, die oft von jener anderer Kinder, selbst meiner Fürsten, abwegig ist. Trotzdem sieht das eben äußerlich so aus. Innerlich besteht stets nur eine einzige Schule, und zwar die Grundlebensschule, der zufolge auch nur ein Fach gelehrt wird, und das ist höchstmögliche Vollendung unter Angleichung meiner eigenen hochheiligen Vollkommenheit. Zu meinen Ebenbildern habe ich euch gemacht und gewiss nicht bloß gestaltlich. Nein, auch hier ist das Innere das erste Grundelement. Ich habe euch mir angeglichen, wie ich selber innen anzuschauen und wirklich bin. Bloß das äußere Anbild wäre fehl am Platze, bliebe euer Inneres meinem Wesen fremd. Da stünde mein Werk weit von mir entfernt, wie ihr gestern einmal fern von meinem Zentrum waret. Wäre es denn eine Ehre, wollte ich mein Werk entfernt betrachten, einen um den anderen Schöpfungstag? Oder habe ich mir nicht die Freude an den Werken vorbehalten? Will ich meine Schöpferlaune befriedigen oder mit mir selber spielen, nur um meine Macht zu erproben? Wahrlich, um das zu tun, hätte es keines Tatzyklus bedurft, auch nicht der viergeteilten Schöpfung. Vorher lebte ich mir selbst, da war in mir Spiel für Spiel, bis die Tat sich im Aufbau zweier gewaltiger Pole kristallisierte. Im ersten Pol lag bereits meine Schöpferfreude, die im Gelingen der vorgedachten, grandiosen Werke gipfelte. Im anderen Pol ruhte die euch verheißene Schöpfungsseligkeit, die ich meinen zu Kindern heranzuziehenden Teilgeistern zuerst als Geschenk, hernach auch als wohlverdienten Lohn bereitete. Würde aus dem Geschenk kein Lohn, so wäre es ein Betrug gegen mich. Das aber ist unmöglich. Um ein Geschenk ohne Willkür zum Lohne umzuwandeln, gab ich den zwei Polen mehrere Positionen. Es blieb dem Werke überlassen, eines oder das andere anzuwenden. Darunter entfallen auch die euch längst bekannten, unwandelbaren und wandelbaren Gesetze, sowie die gerechten Bedingungen und der geschöpflich freie Wille. Noch ein Gegenspiel liegt vor, das ihr nur im Werkfortgang erleben könnt. Ein Hinweis: Es betrifft die von mir ausgehende Heiligung und das von euch Kindern ausgehende Mitheiligen helfen. Davon nun nichts weiter, denn andere Dinge liegen arbeitsnäher. Ihr sollt bei solchem Hinweis merken, dass ihr als wahre Ebenbilder meiner Urpersönlichkeit anzusehen seid. Damit, meine Sadhana, hast du die völlige Bejahung dessen, was Muriel dir eben sagte. Wir sind indessen am Ordnungshügel angelangt. An diesem Tage könnt ihr, meine Engelsfürsten, nicht vorauseilen, um mir die Stätte zu bereiten. Tut es jedoch innerlich, denn der Tag ist heilig ernst und erfordert von euch wesentlich mehr, als bisher geschah. Ich werde in euren Häusern als Hochpriester Melchisedek amten. Das Warum könnt ihr teils erst am Abend, völlig am Ende jenes Tages erfahren, an dem das Gesetz des freien Willens zur Bewährung gelangt. Seid fleißig. Aber nicht nur Uraniel, Urea, sondern jeder muss jedem bei dessen Herzenswerk behilflich sein. Ur geht voraus und die Kinder folgen seinen Spuren. Ganz erfüllt handeln sie nach dem heiligen Gebot. Am Hause Uraniels bleiben sie auf inneren Anruf vor den Pforten stehen. Was tut Ur allein im Ordnungshaus? Die Kinder sehen nicht, sie spüren nur die Allgewalt eines neuen Werdens. Alsbald tritt er unter die rechte Pforte. Seine Hände laden ein, das Haus zu betreten. Am Altar hält er ein heiliges Hochamt. Das Wort klingt vom Altarfeuer her. Was ist darunter zu verstehen? Und hat Ur jemals so feierlich gehandelt wie jetzt? Tiefst beeindruckt ist es nicht allein ein Schauen, was sie erfüllt, sondern ein inneres Miterleben, ein Mithandeln. Alle Geräte segnet Ur. Danach entnimmt er den reichen Falten seines priesterlichen Kleides ein Buch. Es hat den siebenten Teil des Umfangs vom Schöpfungsbuch und es steht in goldenen Lettern darauf geschrieben: Werke meiner Ordnung. Das schlägt er auf, winkt den Hausfürsten vor den Altar hin, übergibt ihm das Buch und spricht: Ich leite jedes Werk von meinem Wesen her, keines, das nicht ursächlich und urbedingt in mir geschah. Auf dem heiligen Herd liegt jenes Buch, in dem mein Tun vom gesetzten Zyklus Anfang eingetragen steht. Was vor dem war, offenbart kein sichtbares Buch, sondern ich selbst bin die Schrift meiner Uräonen. Nun trage ich ein äußeres Gewand, das mein heiliges Urwesen bedeckt, ohne es unkenntlich zu machen. Im Gegenteil zeige ich mich dadurch, wie ich beschaffen bin. So ist es auch mit meiner Wesensschrift. Sie betrifft mein urheitliches Ich. Allein auch dieses soll umhüllt sein. Dazu dient als erstes das Schöpfungsbuch auf dem heiligen Herd. Niemals aber wird ein Kind das Heiligbuch in seine Hände nehmen. Darinnen lesen oder eine Schrift einsetzen können. Es sei denn, ich überließe für den Bruchteil eines Augenblicks das Heiligbuch einem Ersten, der die Macht erhielt, es für mich zu verwahren. In Klammer Golgatha. Das aber erst, falls ich im nötig werdenden Opfergang mein Heiligtum verließe. Und das verlangt weit voraus eine höchste Schulung meiner Erstlinge. Wer sich in der an euch gestellten, ungeheuer schweren Anforderung bewährt, kann einmal, so es Not tut, Verwahrer meines Allerheiligsten, somit auch meines Schöpfungsbuches sein. Deshalb sollt ihr sieben Helfer je einen Teil meines Werkbuches gewissermaßen als Duplum in Klammer Duplikat erhalten. Zieht ihr dann am Abend vom Tatfeld heim, so geht jedes Mal über eure Hügel und tragt das Ergebnis eines Tages für jeweils eure Eigenschaft in eure Bücher ein. Für jeden Grundlebensstrahl ist eines bestimmt. Auf die rechte Seite schreibt, was ich dem Tage übergab und was ihr in gerechter Folge daraus schaffen konntet. Auf die linke Seite, was dem Werk zuwider war. Nach der letzten Eintragung stimmt die Seiten ab. Und das Endergebnis kündet mir. Das schreibe ich dann in mein großes Rechnungs, in das Soll- und Habenbuch des Taturjahres ein. Jedes Kind wird einst sein Büchlein haben, in das sein Tun und Lassen eingetragen wird. Alles ist gewissenhaft zu registrieren, denn seht, Ordnung ist das Grundfundament, worauf ich meine Werke stütze, und noch dreimal Ordnung für Richtung, Lauf und Ziel. Ohne meine Heilsordnung vollzieht sich nichts. Auf andere Grundlebensstrahlen müsste ich gemäß dem puren Willen bauen. Doch hätten sie ohne Ordnungsgrundgefüge keinen bleibenden Ewigkeitswert. Trotzdem gilt eine Eigenschaft so viel wie jede andere. Betrachtet durch das erste Fenster mein Heiligtum. Steht es einfach auf dem Boden? Und ist dieser nur der Oberflächengrund? Oder Streben, Mauern, Pfeiler, Säulen und die starken Ecken unterhalb der sichtbaren Grundebene hervor, für Ewigkeiten festgefügt, dass es niemals zu erschüttern ist? Welche Entsprechung liegt dem zugrunde? Meine Kinder, dieser Wurzelstock entsprang meinem Ursein und wird ewig dahin wachsen, unantastbar und darum auch unwiderruflich. Freilich kann das Grundgefüge dieser Mauern kein Kind schauen, denn das ist meiner tiefe Verborgenheit. Der mitternächtlich heilige Quell. Ferner, hoch hinauf streben die herrlichen Pfeiler und Säulen, die das wuchtige Domdach samt der Kuppel tragen. Über allem seht ihr als Firmament den unendlichen Dom meiner Schöpfermacht, geschmückt mit der blauen Schöpferfarbe. Ihr spürt des Firmamentes Höhe, ohne sie in ihrem Ende zu erkennen. Die Spitze des sichtbaren Heiligtums ragt in diese allgewaltige Höhe hinein, während das Firmament gleichsam die und der Hut auf dem Dache meines sichtbaren Heiligtums ist. Der hohe Dom gleicht meinem Innerwesen, obwohl er alles Äußere umschließt. Der andere, sichtbare, entspricht der Gestaltungsmacht, dem Gestaltungswillen meines Personalitätenwesens. Im kristallenen Dom manifestiere ich mich um euretwillen. Von dort aus gehe ich in die Tage und dort hinein trage ich das Ende jeder Werkarbeit. Den Unendlichkeitsdom jedoch, auf den Grund meines erhabenen Urquells gestützt, seht ihr wohl, und an ihm werden bald die herrlichsten Zeichen leuchten. Dennoch ergründet selbst ihr Ersten niemals ganz dieses Schöpferhaus. Denn das Schöpferhaus bin ich selbst. Ihr könnt auch ein guter Spiegel davon sein. Das geschieht, wenn ihr mein Wesen in euch tragt und zu erfüllen sucht, was ich euch an Mitarbeiten übergab. Jedes Werk gleicht dem sichtbaren Heiligtum, festgefügt auf dem inwendigst geheimen Grund, der ich gleichfalls bin. Eure Hügelhäuser sind der große Vorhof, der einst erst alle Kinder sammelt, bevor sie in Licht heilig einziehen. Ur lässt den Ersten Zeit, das Gehörte aufzunehmen, dass ihnen daraus ein gesegnetes Eigentum erwachsen kann. Nach längerer Stille betet Uraniel laut. Allheiliger Priester Melchisedek, in ewiger Ordnung und Unwandelbarkeit, dich nennen wir den Vater unserer Herzen, denn du sollst in uns nun einen Dom ersehen, in welchem du als Grundeigentümer unseres Wesens walten sollst. Dir danken wir. Ja, wie dein Heiligtum aus deinem Urgrund aufgestiegen war, also auch der Dank aus unserem Herzensgrund, der zwar unser Eigentum, ein Großteil deines herrlich hehren Wesens ist. Und darauf stützen wir den Dank. Er rage in dein Wesensreich hinauf, wie deines Heiligtums Spitze, in den unermesslich blauen Himmelsdom. Du gabst mir zuerst einen Anteil deines heiligen Buches. Ich will auf die erste Seite deinen Namen schreiben. Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Und soll nichts anderes daselbst stehen als dein hochgelobter Name. Denn in ihm liegt das All begründet. Urewigkeit, Raum und Zeit, dein Unendlichkeitsherz mit seinen vier Kammern, alle deine Heilignamen und Wesenheiten. Und ich graviere deine Ordnung als ein unverrückbares Grundfundament hinein, und nichts wird daran rütteln können. Sollte einst das freie Wille-Gesetz rechtlos beansprucht werden, so würde dennoch diese Schrift nicht auszulöschen sein, denn ich, Uraniel Urea, Träger der heiligen Ordnung, würde Kind und Werk in meine Waage werfen, dass sie ihr Sein und Leben so lange verlieren, bis etwa gefallene Kinder selbst zu ihrer Schulderkenntnis kommen. Hierin bleibt die Ordnung ewig souverän, gleich deinem Heiligtum. Du hast es uns von dieser Seite jetzt gezeigt, damit wir das erkennen sollten. Und sieh, wir haben es erkannt. Noch mehr, wir anerkennen es in der Befolgung dessen, was du uns in Auftrag gibst. Du sagtest, dass wir einst während eines Schöpfungstages oft fern von dir im Werke tätig und erst am Abend wieder bei dir sein sollen. O Ur, uns ist bang. Dennoch wird dein Wille von uns ausgeführt. Und dann gedenke unserer Sehnsucht, Meister aller Ewigkeit. Du gabst uns Flügel, die uns in Lichtschnelle zu dir tragen. Fern von dir möchten wir die Flügel immer fortbewegen, um vor deinem heiligen Herd den Dienst zu tun und dich anzubeten. Bitte lass uns oft den Wink verspüren, dass wir vom Schöpfungsfelde zu dir eilen dürfen. Achte unsere Bitte, liebevollster Vater, allgerechtester Gott und hochheiliger Priester, erhabener Schöpfer, Schaffer aller Dinge. Wie gut bat Uraniel für alle. Ja, was könnte ihnen denn das Werk ohne Heiligtum bedeuten? Wirft schon eine dunkle Nacht ihre Schatten lang voraus, ehe sie zum Regiment gelangt? Eine Nacht, die auch die Ersten ungut treffen kann. Doch steht Ur nicht zwischen diesem Schatten und seinem Volk in einer Majestät sondergleichen, die sie erschauern lässt. Heilig, Heer, voll konzentrierte Macht, den Raum beherrschend, hat sich Ur erhoben. Breit, als wolle er sein eigenes All umfassen, so reckt er seine Arme aus zu segnen, zu schützen und vor Schatten zu bewahren, im Sinne der Bedingung und der Freiheit. Er spricht. Mein Uraniel, liebliche Sadhana, all ihr ersten Kinder meines Wesens. Ihr habt die Belehrung wohl erwogen und ein Edelgut daraus geschöpft. Ja, in dieser Hinsicht wurdet ihr schon Schöpferkinder, die aus sich selber tätig sind. Haltet ihr an diesem Grunde fest, so mangelt es euch nicht an Macht, Kraft, Gewalt und Stärke nach dem Kindesmaß, bis ihr innerlich und äußerlich vollkommen in eurer Vollendung keine Trennung mehr von mir erlebt. Allein bis dahin ist das Freiheitsgesetz gründlich zu erproben, und so müsst ihr alles, das Innere wie das Äußere, das Leben und das Werk, nach den Ordnungsregeln der jeweiligen Schöpfungstage richten, ansonsten das Ziel daneben geht. Euer Dank, den ihr wahrhaftig auf mich selbst gegründet habt, hat die innige Verbindung mit eurem Ur erweitert. Darum sage ich euch, diese Verbindung ist ebenso wenig zu zerstören, wie wenig mein Heiligtum um einen minimalsten Zoll von seinem Platze abzurücken wäre. Ur hebt seine Rechte hoch und sagt: Kein Kind kann sich je da widerstellen, seine Machtlosigkeit würde sofort offenbar. Ihr habt euch an diesem Tag im Glanz der Herrlichkeit mit mir vermählt. Und also gelangt der Tag aus erhabener Schöpfermacht und in hehrer Priesterschaft zu einem höchstmöglichen Stand. Wahrlich, die Heilsgüter in meinen 7 Grundlebensstrahlen manifestiert, werden für das Werk durch euch gehütet und bewahrt. Wohl euch bleibt immer dieser, zwar jetzt noch unerkennbaren, Verbindung eingedenk. Sie zeigt euch die Bahn des Tatuhrjahres an. Eure Sehnsuchtsbitte liegt vor mir ausgebreitet. Was wollte ich lieber, als sie euch gleich gewähren? Nach beiden Grundgesetzen. Nun, einen Anteil könnt ihr schon erhalten, sobald ihr auf eine werkbedingte Frage, die eurer Bitte ausgleichend gegenübersteht, eine werkgerechte Antwort geben könnt. So höret. Ist den Werken besser von meinem Heiligtum aus oder von inmitten ihrer zugeschnittenen Räume die Vollendung zu bereiten? Dabei ist zweierlei zu bedenken. Aus meinem Heiligtum allein sind die Kräfte zu entnehmen, die jedes Werk zu seiner vollen Tagesreife bringen. Oder dort, wo die Kraft benötigt wird, müsste sie zur Austragung gelangen. Treibt euch die Sehnsucht heim, so seid ihr zwar in meiner euch beseligenden Nähe, nicht aber da, wo euer Einsatz segensreich geschehen soll. Befindet ihr euch jedoch dort, so steht ihr fern dem Quell, aus dem ihr eure Arbeitskräfte schöpfen könnt. Welches wäre wohl das Beste, nicht nur für einen Schöpfungstag, sondern etwa für das ganze Tatuhrjahr? Prüfet die Frage eingehend. Vielleicht hilft diesmal euch der Ernst, die Klarheit zu erkaufen. Wir setzen daher unsere Straße fort, denn die 3. Tagesstunde verlangt noch viel von mir, anteilig auch von euch. Nehmt noch den Ordnungssegen hin, der euch gleichfalls eine große Hilfe bietet. Auch den Willehügel weiht Uhr für den Tag des Ernstes. Nach dem Hochamt sagt er. Wie schon bedeutet, stellt die 3. Stunde an euch große Forderungen, denn die Arbeit der Vortage bedarf einer gewissen Wiederholung. Sie liegt nicht im Tatsächlichen, sie ist mehr wesenhaft bedingt, gelangt aber dadurch gemäß dem Verlauf des sie einrahmenden Großwerkes zur Endbestimmung. Es wird einst der letzte Tag des Tatuhrjahres alle Tage Werke zur Hochreife bringen, wie in einem früchteschweren Herbst. Ja, sie gelangen an ihm zur glorreichsten Auferstehung, wie das vorher auszudenken keinem Kinde möglich ist. zwar kommt schon eher ein Gedankenlicht, wenn der freie Wille geprüft wird und sich bewährt. Das wird dann in jenen Kindern, die mir dienstbar bleiben, eine große Glut entfachen. Und mein Dienst wird jenes Tages Siegel und an dessen Ende unfassbar heilig sein. Allein die jeder Tat angeheftete Folge gleicht hernach kein kurzer Abend aus, nicht wandelbare, noch weniger unwandelbare Gesetze, sondern ist von Grund auf in den sich anreihenden Schöpfungen auszutragen, bis die dem Urjahr zusätzlich bereiteten 4 Wochen, Symbol der 4 geteilten Schöpfung, den hehrsten Werkzweck offenbaren. Bis zu diesem gnadenvollsten Ende, der Hochsegnung des Taturjahres, muss und wird die ungeheuerliche Rechnung, die das Freiheitsgesetz mir, dem ewig heiligen Ur, präsentiert, beglichen sein. Die Rechnungsvorlegung beruht somit auf gerechten wie etwa auch auf ungerechten Folgen der Inanspruchnahme des freien Willens. Doch ich habe all mein Werk grundordentlich gesetzt, nach den Bestimmungen der Tage, Eigenschaften und Elemente. Ihr möchtet wissen, was Element ist und warum ich Ordnung und Wille dem Element Feuer entnahm, obwohl dem Willen untrüglich das Zeichen des Wassers zugekommen ist. So höret denn einiges über die 4 Elemente. Mein Schöpfertum stellt das Feuer dar. Feuer ist sichtbar gewordene Macht, die mittels mehrerer Positionen innerlich und äußerlich gestaltet. Glaubt ja nicht, dass mein Urquell in seiner Uressenz Wasser war. Im Feuer liegt der allererste Uranfang. Unendlich lange vor den abrollenden Urzyklen brandete in mir das Feuer meiner Macht. Unmöglich, euch nur andeutungsweise zu enthüllen, wie des Feuers Uressenz gestaltet war. Ich müsste sie in meinem Urspruch künden, der aber keinen Wortlaut für Geschöpfe hat, sondern machtmäßige Geschehnisse, von denen ein offenbartes, winzigstes Atom eine geschöpfliche Struktur wieder urformhaft umwandeln muss. Diese Uressenz Feuer duldete keine einzige Gestaltung. Unterschiedlich an ihm waren aber Mein und Macht im urdynamischen Kampf. Aus einem sich Verzehren bildete sich die gegenseitige Ergänzung für ein Geschöpf. Äonen bedurfte es, ehe beide Gegensätze, Mein und Macht, zur eruptiven Einheit kamen, zum ersten Final. Und das lautete dann: Meine Macht. Bisher war das Feuer Urregent. Ich nannte es den Schöpfer. Hatte ich mir selbst doch erstmalig etwas geschaffen, aus dem Feuer geschöpft. Und das war eben meine Macht, die sich in neuerlicher, weit größerer Konzentration in mein Urwesen ergoss. Ganz anders als die zuerst dominierende Uressenz Feuer zeigte sich ihr Ergießen. Nachgiebig und gerade so in unerhörter Standhaftigkeit, die Urkraft aufbringend, erschütterte es das Ur, hob es aus den Grundfesten hoch, so dass ich mich in dieser Hochstellung präsentiell, in Klammer, gegenwärtig, besah. Das war das zweite Element Wasser. Es stieg zur Höhe und floss zur Tiefe. In der Art des Elements ersah ich den wohltätigen Ausgleich aller Ureruptionen. Auch hier dominierten zuerst getrennt Main und Kraft. Beide formten aber nach Vereinigung ihrer gegensätzlichen Grundarten des Wassers meine Kraft. Hatte erst das sich Vereinigen der Feuergrundarten den Schöpfer gezeitigt, so entwuchs den Wassergrundarten der Priester. Als solcher entnahm ich der zweiten Einheit ein zukünftiges. Die vom Schöpfer teil erzeugten Werke entweder frei und bewusst zu lenken oder unfrei, unbewusst und bestimmt zu führen. Trotzdem konnte das nur führend geschehen. Das Priesterwesen übernahm den Ausgleich zwischen jedem Gegensatz. Rückwirkend für das Element Feuer, für das eigene Element Wasser sowie vorausgreifend für die zwei in mir noch gärenden Grundessenzen Erde und Luft. Damit schuf ich mir im Priesterteil die segnende Regentschaft und selbst noch embryonenhaft vorgeschaute Werke wurden vom Priesteranteil des hocherhabenen Ur bereits führend übernommen. Es wird euch hell, warum in den priesterlichen Schöpfungstagen besonders viel zu schaffen ist und nun auch im Tatzyklus der Ausgleich vom Vergangenen und Kommenden erfolgt. Das kann der Ernst, der stabil alle Gegensätze nahe bringt. Ist sein Tag vorüber, gibt es eine einzige, letztwillige Entscheidung. Darüber mehr bei Muriel. Das zweite Element überführt auch ein Geschöpf zu einem Teilgeist. Als mein Feuer in der Uressenz noch loderte, da gab es in ihm trotz Gegensatz allein eine Machtentfaltung. Und machtmäßig ist ein Geschöpf vom Schöpfer abhängig, wird unfrei, unbewusst und bestimmt regiert. Das besagt, dass der Schöpfer stets der gleiche bleibt, wie in jenen Zyklen meiner nur Innerwesenheit. Würde das Taturjahr vom Schöpferfeuer beherrscht, wahrlich, es gäbe außer Eventualitäten keine Teilgeister, Seelenwesen oder gar Kinder. Ich konfrontierte die gewordene Führung des Priesterprinzips ursächlich mit zu bildenden Werkgedanken und schuf so den Ausgleich ihrer Gegensätze, wie erst recht ihre beste Einung. Ihre Abhängigkeit verschmolz ich zur Dienstbarkeit. Ich machte, ehe die anderen Elemente werkhaft wirkten, Feuer und Wasser gemeinsam führend. Denn trotz hochkonzentrischem Kräfteausgleich des Wassers war auf keinen Fall das Feuer zurückzudrängen oder auszuschalten. Im Gegenteil. Im Element des Schöpferfeuers fungierte ich zuerst. Und das wird urewig also bleiben, unabhängig davon, ob zum höchstmöglichen Endergebnis eines Teilwerkes jeweils eine andere Wesenheit und demzufolge auch ein anderes Element und seine Eigenschaften dominieren. Könnte es Geschöpfe geben, wenn nicht zuvor der Ur-Ich-Schöpfer Gedanken zu frei bewusst lebenden Geschöpfen formte? Darum sollt ihr Kinder auch stets zuerst den Schöpfer in mir ehren, weil ich so als Erster alle Werke werden ließ. Daraus fällt es euch nicht schwer, mich als Priester wahrhaft anzubeten. Weiter werdet ihr dann fähig, die aus meinem Gottteil urgrundhaft gegebenen Gebote zu erfüllen, wodurch die Straße leichtest in mein Vaterwesen führt, und ihr werdet mich lieben lernen, wie ich euch als Geschöpfe, Geister, Seelen und als Kinder liebe. In dieser Vater-Kind-Liebe erhält die Barmherzigkeit ihre herrlichste Enthüllung. Nun sind noch die anderen Elemente zu beschauen. Im Zusammenspiel von Feuer und Wasser folgten weitere eruptiv ähnliche Gebilde. Als nächstes trat das Element Erde in den Vordergrund. Meine Ersten, verwechselt dieses Urelement wie keines, nicht mit einer äußerlich kompakten Masse. Erde besitzt Gestaltungskräfte, die sich in doppelseitigen Gewalten äußern. Mein war die Fähigkeit und Gewalt, die Gestaltung. Nicht sofort war der Ausgleich beider Teile urgeschaffen, sondern hier entspann sich auch der heilige Krieg. In mir lag selbstverständlich urfordernd zuerst das Mein. Ich bin der Herr, der Ur. Mir allein gehören die Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Es ist alles mein. Auch mein Ich ist mein. Die Gewaltteile errangen ihre Vorherrschaft in ihrer Einung. Nach dem Urkampf stand über dem Element Erde meine Gewalt. Damit erhielt, zunächst zwar innerlich, jedes aus den drei Elementskämpfen erworbene Sein eine wesenhafte Gestaltung. Ich schuf aber aus dem Abhängigkeitsprinzip das wirkende Unabhängigkeitsprinzip. Hier setzte ich den ersten Urwendepunkt, indem ich mir selber die unabhängige Gestalt verlieh, die meinem primären Ur-Ich gegenüberstand und je nach Werk, Raum und Zeit diese oder jene Wesenheit im erst erprobten Unabhängigkeitsprinzip zum Ausdruck bringen konnte. Darauf stützte ich das Werden. Also ist das Element Erde eine auch in mir ursächlich gewordene Formung. Erde hatte ursächlich, wie Feuer und Wasser, zwei Eigenheiten. Sie konnte lösen und binden. Davon hing ab, ob ein vom Schöpfer geschaffenes, vom Priester regiertes Werk an das Ursein zu binden oder von ihm zu lösen war. Die Lösung war die erste Möglichkeit, weil das Abhängigkeitsprinzip das Fundament der Rückbildung zum Urstoff ist. Die Bindung lag euch unerforschlich im Unabhängigkeitsprinzip, unabhängig vom Geschaffenen zum eigenwilligen Anschluss an den Urstoff zu gelangen, bringt die Bindung. In ihr dominiert die zweite Gotteigenschaft Liebe, in welcher sich das Element Erde offenbart. Die Tatsache, das Seiende, ewig Vereinende, das Währende Prinzip. Nun will ich erst noch einiges über die Eigenschaften der drei Elemente sagen. Im Feuer herrschen Ordnung und Wille. Mein, als erstes Urgrundwesen, gab ich der Ordnung. In ihr wurzelt auch mein Name Ur. Der Wille als Macht rief aus dem geordneten Ursein den Kampf meines ersten Wesensteiles hervor, in Klammer Kämpfer Michael der Wille Fürst. Ordnung ist das Bleibende, der Wille das Gestaltende. Beide vereint erzeugen die bleibende Schaffung. Doch hier schon Wille hinter Ordnung gesetzt, in hoher Vorschau der nunmehr erfolgten Kindschaffung. Des Wassers mein ist Träger der Weisheit. Die Kraft gehört dem Ernst. Weisheit ist anschmiegsam, nachgiebig, nachgehend. Sie glättet das Werk, sie feilt es durch ungeheure Anpassungsfähigkeit. Doch wie das Feuer durch Einung von Ordnung und Wille seine Machtentfaltung errang, so das Element Wasser seine Kraft durch Weisheit und Ernst. Denn der Ernst als unnachsichtiger, bestimmender Teil stabilisiert die Kraft. Jetzt seht ihr, warum gerade die Gegensätzlichkeiten in einem Urwesensteil zur ausgleichenden Arbeit eingesetzt sind. Weisheit und Ernst geeint ergeben eine Hochfülle der Entwicklung, die erst am Tatjahrende seiner Fassung gemäß ersichtlich wird. Des Ernstes kraftvoll unnachsichtige Elementarbildung entnimmt ihren Stoff meiner Heiligkeit. Diese Erklärung lässt euch nicht mehr fremd, warum ich den Ernst im Besonderen zum Hüter meiner Heiligkeit erkor. Aus allem ist ersichtlich, dass das Schöpferprinzip im Element Feuer unbedingt im souveränen Vordergrund verblieb, demzufolge die Ehrung des Schöpfers den Kindern jede schöpfungsgesegnete Folgen bringt. Die Elementteile, mein, waren vor den Ausgleichskämpfen urbestimmend in ihrer Einheit, während die Kampferzeuger Macht, Kraft, Gewalt und Stärke erst durch den Kampf zum einheitlichen Ziel gelangten. Darum koppelte ich die herrschenden Eigenschaften zuerst Wille und Ernst. Dem Willen übergab ich daher die Gestaltung des Wassers, dem Ernst hingegen jene des Feuers. Daraus erseht ihr gut, dass meine vier Wesenheiten in ihrer Urtatsache keinerlei Sonderbildungen besaßen und bloß in der jetzigen Tatepoche um der freiheitlich gezeugten Kinder willen sich unterschiedlich zeigen, damit mein heiliges Ur-Ich zu erkennen ist. Nur so bietet sich die Möglichkeit, mich in sich zu tragen, Kraft der Ausgleichsbestimmungen an mein Ur. Die Koppelung der vier ersten Eigenschaften in ihren Elementen wurde abgeschlossen, ohne der Grundeinung mit den anderen Elementen und Eigenschaften im Wege zu sein. Doch entstanden diese Einungen unter nicht gleich obenauf liegendem Ureinfluss. Es genügt daher vorerst zu sagen, dass der Ausgleich stattgefunden hat. Dem Element Erde war die mögliche Löse der Geduld übergeben, die ja Grundstoff von Ordnung, Weisheit, Wille und Ernst besitzt. Das hängt mit der ihr anvertrauten Löseaufgabe zusammen. Wenn, gedacht, ein Werk durch Ordnung, Wille und Weisheit vorgesehen, vollendet würde, nicht aber fortsetzend durch den Ernst, so müssten trotzdem die noch nicht dominierend gewesenen Eigenschaften erst ihren Urteil abgeben. Die nächste wäre die Geduld. Nach eurem Ermessen müsste sie, eingreifend, das Werk fortführen in der Erwartung, dass sie es dahin bringt, wohin es der Ablauf einer Urwoche anfänglich steuerte. Weit gefehlt, meine Kinder. Die Geduld würde das Werk lösen von der Bahn, auf der es im Zeichen Ernst etwa kapitulierte. Niemals aber würde sie, wie Ernst oder Wille in deren hochkonzentrierten Heiligkeit, mit Gewalt lösen. Auf einmal etwas in den Grund meiner Urheit stürzen, sondern innerhalb eines noch verbleibenden Zeitabschnittes allmählig rückbilden. Hernach aber aus dem Urgrundbild der Elemente Feuer und Wasser ihre zweite große Begabung spielen lassen, nämlich die ursächlich aus Wille und Ernst erhaltene Kraft.